So, jetzt ist ja ganz dunkel geworden. Ich sehe euch gar nicht mehr so richtig, aber freue mich umso mehr, dass Sie und ihr heute Abend hier seid und hier sind. Sehr schön. Es erinnert mich so ein bisschen an die Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl also bei der letzten Bundestagswahl, da war es natürlich wahnsinnig voll aufgrund der Kurzfristigkeit. Jetzt gibt es viele Podien. Umso schöner, dass ihr hierher gekommen seid, um euch auch über soziale Themen zu informieren im politischen Bereich. Vielen Dank. Das Ganze heute Abend begreift das sehr gerne als Informationsveranstaltung. Uns ist es ein Anliegen, dass es hier sachlich respektvoll miteinander zugeht und das ist ein Raum für echte Begegnung. Und ich bin Fabian Bingenheimer, ich bin hier Vorstand vom Kapuziner, Raum für Kunst, Kultur und Soziales e.V. Wir sind Träger dieses soziokulturellen Zentrums hier und in genau diesem findet jetzt heute Abend unsere Podiumsdiskussion zur Landtagswahl 2026 statt. Die Veranstaltung machen wir aber gar nicht alleine, sondern machen die gemeinsam mit der Caritas Bodensee-Oberschwaben und den Digital Media Women Quartier Bodensee-Oberschwaben. Vielen lieben Dank für die Zusammenarbeit und dass ihr das mit uns gemeinsam macht. Dankeschön. Und jetzt steht ihr halt auch hier noch als Moderatorinnen und auch in diesem Kontext möchte ich euch einmal kurz einführen. Carola Wagner und Petra Honnickel, du bist von DMW, also Digital Media Women von der Caritas und ihr moderiert auch heute den Abend und solche Abende wie heute passieren nicht von alleine, sondern es gibt auch immer wahnsinnig fleißige Menschen wie die Julia Dobler, die das organisieren und an euch drei eben auch in euren anderen Rollen praktisch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr das hier möglich macht. Genau, vielen Dank auch an die Kandidierenden, die sich heute Abend hier den Fragen auf der Bühne stellen. Da habt ihr dann später bestimmt noch genug Zeit zum Klatschen. Es geht heute um die anstehende Landtagswahl. Das habe ich gerade schon gesagt. Ganz kleiner Einschub. Wir haben auch im Vorfeld mit allen, die ihr heute auf der Bühne seht, beziehungsweise von der CDU gibt es einen kleinen Wechsel, auch einen individuellen Podcast gemacht. Den kann ich euch ans Herz legen. Der heißt Richtig gutes Zeug. Da könnt ihr nochmal tiefer und auch vielleicht in andere Themen einsteigen, wenn euch da noch was interessiert, wie die Meinungen und Sichtweisen der Kandidierenden sind. Genau. Hier im Kapuziner, für alle die, die noch nie hier waren, möchte ich ganz schnell erklären, was das eigentlich ist. Kapuziner, ich habe es schon gesagt, ein soziokulturelles Zentrum. Was ist das? Das ist ein Ort der breiten Kultur. Hier bei uns geht es um Begegnung und um respektvolles Miteinander. Wir sind ein Ort, an dem unterschiedliche Perspektiven Platz haben und ein Ort, an dem Menschen sicher sprechen, zuhören, miteinander ins Gespräch kommen. Also ziemlich genau das, was heute Abend hier auf der Bühne passieren soll. Das ist uns wichtig. Und gerade in Zeiten, in denen aktuell vieles immer schneller geht, wo im Digitalen vor allem oft polarisiert wird, da brauchen wir Räume, wie zum Beispiel hier das Kapuziner, in dem man nicht spaltet, sondern verbindet, wo es nicht laut um jeden Preis irgendwie geht, sondern wo wir hier klar in der Sache sind und gleichzeitig respektvoll im Miteinander. Ich wünsche euch und uns einen erkenntnisreichen, fairen und lebendigen Abend. Vielen Dank und ich übergebe das Wort an euch beide. Danke.
Danke. So, dann auch von uns ein herzliches Willkommen heute hier im Kapuziner Kreativzentrum. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sind und wir freuen uns noch mehr, dass ihr als Publikum da seid und die Kandidierenden, weil um die geht es ja heute Abend. Und eben bevor wir tief in die Themen einsteigen, möchten wir einmal die Menschen vorstellen, die heute mit hier auf der Bühne sein werden. Denn bei aller Parteizugehörigkeit, am Ende wählen wir schon auch eine Partei, aber wir wählen eben auch die Menschen, für die hier die Kandidierenden auch hier in den Landtag eintreten. Und wir freuen uns sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, hier zu sein. Ich stelle euch jetzt der Reihe nach vor und ich bitte euch dann auf die Bühne zu kommen. Das machen wir in alphabetischer Reihenfolge nach den Nachnamen. Und für euch vorweg, wir haben die Kandidierenden gebeten, einen Gegenstand mitzubringen, der ihnen sie etwas beschreibt. Also wir gehen dann auch gleich etwas auf den Gegenstand ein, den die Kandidaten und Kandidaten mitgebracht haben. Als erstes bitte ich jetzt also Paul Frank von der SPD auf die Bühne. Genau. Ein paar Sätze von uns. Paul Frank ist 29 Jahre alt, Arzt und angehender Psychiater im ZFB in der Weißenau, geboren und aufgewachsen in Stuttgart, ist Stadtrat in Ravensburg und seit Mitte 25 stellvertretender Landesvorsitzender der Jusos Baden-Württemberg. Und er hat uns noch mitgeteilt, er ist leidenschaftlicher Leser von Agatha Christie-Romanen. So, dann aber jetzt der Gegenstand. Paul, was hast du uns heute mitgebracht?
Wo hast du es?
Juli, genau, vielen Dank. Kommen wir gleich.
Ja, okay, jetzt funktioniert es. Sorry, ich habe meinen Gegenstand hier, ich habe ihn nicht vergessen, weil ich gerade so rum bin. Gerade auch in dieser Zeit des Wahlkampfs, also ich muss schon sagen, das schafft einen kräftig, auch so ein bisschen neben der Arbeit her, und da ist mir ein Gegenstand sehr lieb und teuer geworden, aber den kann ich heute nicht mitbringen, weil das wäre sehr, sehr aufwendig geworden. Meine Badewanne hätte ich nicht hertragen können, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, meinen Lieblingsbadezusatz mitzunehmen, damit das so ein bisschen repräsentanzmäßig dafür steht. Wahrscheinlich findet er heute Abend auch noch Anwendung hiernach. Und das ist einfach wichtig, dass ich mich dann nach Arbeitstag und Podien oder sonst irgendwas entspannen kann. Und das mache ich in der Badewanne, und deswegen habe ich das mitgebracht.
Super, herzlichen Dank. So. Dann möchten wir direkt auch noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Du darfst das Mikro gerne in der Hand halten. Und zwar, es geht ja hier auch um Ehrenamt. Das Ganze passiert hier heute Abend auch im Ehrenamt. Deswegen die Frage an dich, wann bist du zum ersten Mal ehrenamtlich aktiv geworden und was hat dich dazu motiviert?
Schwierige Frage, je nachdem, wie man es bewertet. Also ich würde sagen, wahrscheinlich das erste Mal, dass ich ehrenamtlich aktiv geworden bin, so richtig, war, als ich in die SPD eingetreten bin. Und bei uns wird man dann auch gleichzeitig Juso, wenn man früh genug eintritt. Und das war bei mir so. Und dann war sozusagen die erste Amtshandlung, dass ich in den Jusos Böblingen damals, wir hatten keinen Ortsverein für die Jusos in Herrenberg, wo ich aufgewachsen bin, und es war dann praktisch das Erste, was wir gemacht haben, da eine Ortsgruppe zu gründen für die Jusos, sehr zum anfänglichen Unmut meines Vaters, der seit 40 Jahren CDU-Mitglied ist.
Okay, also schon mal guten privaten Einblick bekommen. Vielen Dank, Paul. Dann als nächstes stellen wir jemanden von der CDU vor. Wir hatten die Antje Rommelsbacher eingeladen als Direktkandidatin. Sie hat uns leider kurzfristig abgesagt. Deswegen begrüßen wir recht herzlich den Zweitkandidaten Daniel Funke. Herzlich willkommen. Auch hier ein paar Informationen dazu. Daniel, du bist 29 Jahre alt, Historie und Politologe. Aktuell in der Wissenschaft als Doktorand an der Universität in Stuttgart tätig. CDU-Zweitkandidat eben wie hier für den Wahlkreis Ravensburg-Tettnang, Stadtrat in Tettnang seit 2019 sowie Vorsitzender der CDU Tettnang. Soweit richtig alles. Vielen Dank. Dann, was ist dein Gegenstand, den du uns mitgebracht hast?
Ja, ich habe ein Kreuz mitgebracht. Geht es mir? Jetzt? Ah. Jetzt? Genau, ich habe ein Kreuz mitgebracht, das für mich mehrere Bedeutungen hat. Es ist nämlich ein besonderes Kreuz, das ich damals in Jordanien erworben habe, auf dem Berg Nebo, als ich da eine Fortbildungsreise gemacht habe und wir unter anderem eine Einrichtung der Caritas besucht haben. Und von dem her verbinde ich da ganz tolle Freundschaften, eine intensive Zeit. Es hängt bei mir auch im Büro. Und es ist vielleicht auch ein bisschen persönlich, ich bin gläubiger Christ, von dem her ist das christliche Menschenbild für mich persönlich damit ganz arg verbunden. Ich weiß nicht, ob man es bis nach hinten sieht, ich finde es auch künstlerisch sehr schön gemacht, weil sich quasi bei beiden Seiten zwei Hände berühren und man da ja dann auch politisch gesprochen eine ganz schöne Brücke zur Christdemokratie hat mit dem christlichen Menschenbild, das die CDU leitet.
Okay. Vielen Dank für den Einblick. Dann auch an dich die Frage, wann bist du zum ersten Mal ehrenamtlich aktiv gewesen? Wann hast du dich ehrenamtlich engagiert und warum? Oder was hat dich motiviert dazu damals?
Ich weiß nicht, ob man einen Klassensprecher drunter fassen kann. War was,
klar.
Aber genau das wäre vielleicht so ganz klassisch in der Schulzeit gestartet, tatsächlich in der 5. Klasse schon. Mir hat es einfach unglaublich viel Freude bereitet, mich für andere einzusetzen, die das entweder ja vielleicht nicht können, nicht wollen, vielleicht auch nicht so die Fähigkeiten dazu haben, und da immer so ein bisschen die Gruppe nach vorne zu bringen. Aber dann würde ich sagen, so richtig im Verein, klar, Sportverein ging das dann recht früh los, beim Tischtennis.
Und ansonsten, wo ich dann auch schon mehr Verantwortung übernommen habe, war das mit 14 Jahren in der Narrenzunft Friedrichshafen, bin ich bis heute Mitglied und dann eben mit 16 Jahren in die CDU eingetreten.
Okay, vielen Dank. Dann geht es weiter und zwar Tim Wetzel von den Linken, wenn du bitte zu uns auf die Bühne kommst. Herzlich willkommen. Tim Wetzel ist 33 Jahre alt, geboren in Weingarten und aufgewachsen in Ravensburg und Oberzell. Er hat ein freiwilliges soziales Jahr beim Johanniter Rettungsdienst gemacht, danach eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel und arbeitet jetzt als kaufmännischer Sachbearbeiter und ist seit Januar 2025 bei den Linken. Gut. Tim, was ist dein Gegenstand, den du mitgebracht hast?
Mir geht es tatsächlich ähnlich wie dem Paul. Mein Gegenstand mitzubringen hätte einiges an Vorbereitung und größeres Auto erfordert. Deshalb habe ich mein Sim-Racing-Rig heute mal zu Hause gelassen. Kurz zur Erklärung, Autorennen fahren kann man am PC. Dafür hat man am PC so einen Sitz, da ist ein Lenkrad dran. Da kann man dann Online-Autorennen fahren, wenn einem ganz furchtbar langweilig ist. Und das ist alles relativ groß und schwer, deshalb habe ich es zu Hause gelassen.
Okay. Vielen Dank für die Erklärung, ich hätte direkt nachgefragt. Dann auch an dich die Frage, wann war bei dir das erste ehrenamtliche Engagement?
Das erste ehrenamtliche Engagement im klassischen Sinne würde ich jetzt mal neben der ganzen Klassensprechergeschichte benennen. In der Realschule war ich in der 9. und 10. Klasse, glaube ich, im, wie heißt das, Altenheim am Katzeliesleturm Stift 77 irgendwie, glaube ich, da haben wir zu dritt haben wir da den Seniorinnen und Senioren mobile Endgeräte näher gebracht. Das heißt, wir haben denen ihr Handy erklärt, wie das funktioniert, die, sage ich mal, die grundlegenden Funktionen, hier damals war es noch SMS und so Geschichten schreiben, telefonieren, irgendwie sowas und auf welchen Knopf man nicht drückt, weil es sonst viel Geld kriegt, gibt, den Internetknopf. Man kennt es noch von früher. Und das wäre so mein erstes ehrenamtliches Engagement, glaube ich, gewesen.
Ja, auch vielen Dank für den Einblick. Dann gehen wir weiter mit Anja Wiedemann von der FDP. Herzlich willkommen, Anja. Kurz ein paar Daten zu Anja. Sie ist 27 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Schlier bei Ravensburg. Sie hat den Bachelor in Kommunikationswissenschaften gemacht, den Master in Medien und politische Kommunikation und promoviert gerade in politischer Kommunikation und Demoskopie. Sie ist Gemeinderätin in Schlier und die Spitzenkandidatin der jungen Liberalen in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Anja. Was ist denn dein Gegenstand für heute?
Ich bin tatsächlich ganz unkreativ. Ich habe einen Gegenstand mitgenommen, den ich eigentlich dauerhaft bei mir trage, aber den ihr nicht dauerhaft seht. Und das ist tatsächlich mein Septum, das ich in der Nase trage, weil euch ist vielleicht aufgefallen, dass es auf, zum Beispiel auf den Wahlplakaten oder manchmal mal wieder nicht drin ist. Also, aber es ist immer quasi bei mir, weil es nach oben geklappt hat. Und für mich ist es quasi ein bisschen dieses, ich würde mich selber als liberalen Rebellen bezeichnen. Ich bin auch selber Metalhead und Rockhörer. Und das verbindet mich für mich quasi, dass alles quasi zusammenhängt, auch damit, dass ich das mir stechen lassen habe, als ich auch im gleichen Jahr, als ich Mitglied der FDP wurde.
Okay, eine enge Verbindung zu den zwei Sachen. Dann auch für dich an dich die Frage, Anja, wann hast du dich zum ersten Mal ehrenamtlich engagiert und warum? Oder was hat dich damals motiviert?
Also mir ist es quasi so, ich bin mit einem Großvater aufgewachsen, der sehr viel ehrenamtlich engagiert war, der bei uns in der Gemeinde auch Ehrenbürger war und der war Schreiner und der hat unter anderem Theater geleitet ehrenamtlich und ich habe ihm quasi immer geholfen, das Bühnenbild zu bauen für dieses Theater. Das heißt, ich stand schon quasi in Grundschulalter in dieser Werkstatt und habe dann quasi Nägel reingehammert, um quasi damit zu helfen, damit das am Ende des Tages läuft.
Okay, vielen Dank. Spannende Einblicke heute. Dann geht's weiter. Die nächste Kandidatin ist die Anna Wiech von den Grünen. Anna, wenn du zu uns auf die Bühne kommst. So. Kurz ein paar Daten auch zu Anna. Anna wohnt und, in Ravensburg in der Weststadt, ist verheiratet und hat zwei Teenager-Töchter. Sie ist Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat in Ravensburg, sozialpolitische Sprecherin von Bündnis 90 der Grünen im Kreistag Ravensburg und OSK-Aufsichtsrätin. Anna, welchen Gegenstand hast du uns mitgebracht?
Ich habe einen Handball mitgebracht. Das ist zwar nicht meiner, sondern der meiner Tochter. Weil ich bin sehr gerne Handballmutter. Mir macht es Spaß, den ganzen Tag in der Halle zu sitzen und auch Jugendspiele anzugucken. Im Moment mache ich das nicht so viel. Aber es steht auch sinnbildlich für das Ehrenamt, was in Sportvereinen zum Beispiel geleistet wird oder auch hier. Und da habe ich so großen Respekt davor, dass es Menschen gibt, die zweimal die Woche Training geben für Jugendliche und am Wochenende zum Spiel fahren. Und das bedeutet mir total viel. Das möchte ich damit eigentlich ausdrücken. Okay.
Du hast das Ehrenamt gerade schon angesprochen. Wann hast du dich denn zum ersten Mal ehrenamtlich engagiert und was hat dich dazu motiviert?
Also ich glaube so richtig, also der ganz kleine Einstieg war die Agenda Familienfreundliches Ravensburg damals. Und dann aber so, wo ich wirklich viel geleistet habe, war die erste Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Ravensburger Kindergärten damals. Und das war auch für mich so der erste Schritt in die Kommunalpolitik.
Okay. Vielen Dank. Also sehr unterschiedliche erste Ehrenamte. Jetzt aber noch Mario Zitterich von Volt. Wenn du zu uns auf die Bühne kommst, bitte. Wow. Schon eine Verbindung, die hier ist. Mal gucken, welche noch. Kurz ein paar Daten auch zu dir, Mario. Du bist 30 Jahre alt, wohnst seit 2013 in Ravensburg, bist zugezogen aus Oldenburg. Hast du den dualen Bachelor in Wirtschaftsinformatik gemacht und bist jetzt auch Wirtschaftsinformatiker von Beruf. Dein Interesse sind Schwimmen, Radfahren und Joggen, Triathlon und gehörst der Partei seit 2. August 2024 dazu. Dein Herzensthema ist Bildung, hast du uns noch mitgegeben. Und jetzt einmal auch, der Gegenstand verrät schon ein bisschen was, aber warum dieser Gegenstand bei dir?
Genau, wir haben uns gut abgesprochen. Ich habe auch einen Handball dabei. Ich habe selber aktiv Handball gespielt, in der Jugend, bis ich 18 geworden bin, dann hierher gezogen bin. Dann habe ich es ein bisschen ruhen lassen, in Ravensburg dann wieder angefangen. Und Handball ist zum einen in Verbindung zum Ehrenamt und zum anderen aber auch in Bezug auf die Werte, die beim Handballspielen vermittelt werden. Also die gewisse Härte im Spiel, aber danach die Fairness, sich auch die Hand geben zu können und in der Sache dann gemeinsam zu spielen und zu fighten. Ja.
Okay, du hast das Ehrenamt auch bei dir angesprochen. Was war deine erste ehrenamtliches Engagement und warum?
Tatsächlich, glaube ich, bevor ich Handballtrainer war, war ich in der DLRG aktiv, im ehrenamtlichen Rettungsdienst. Das Thema Schwimmen war gerade schon ein Thema. Da bin ich eher über das Hobby Schwimmen reingerutscht. Und dann bin ich weitergekommen, indem ich halt in der DLRG auch Rettungsdienst machen konnte und damit einen kleinen Bereich bewachen konnte und Leuten Freude machen konnten, sodass die Kinder sicher baden konnten.
Okay. Vielen Dank für eure privaten Einblicke, auch von den Gegenständen. Und jetzt, bevor wir tiefer nochmal wirklich in die Themen einsteigen, möchte ich ein bisschen was noch zu unseren Spielregeln sagen und zum Ablauf. Wir werden für jede Frage maximal 60 Sekunden Redezeit für eure Antwort einplanen, also kurz und knackig. Und das hilft uns eben, dass alle gleichmäßig zu Wort kommen, dass nicht einer übermäßigen Redeteil annimmt. Wir werden jeweils die Zeit auch nochmal ansagen. Juli ist die Hüterin der Zeit und auch des Mikrofons. Also Juli ist dafür da, zu unterbrechen, wenn die Zeit überschritten wird. Und das wollen wir nicht aus Unhöflichkeit tun, sondern tatsächlich, dass alle gleich viel Redeanteil haben. Und wir werden auch immer mal wieder euch im Publikum befragen, weil wir natürlich auch wissen wollen, wie ihr zu gewissen Themen steht. Also wir freuen uns, wenn ihr euch beteiligt durch Klatschen, Handheben, das werden wir jeweils anzeigen. Und jetzt steigen wir aber in die Themen ein und Petra, ich übergebe an dich jetzt erstmal.
Ja, vielen Dank. Genau, wir steigen ein. Der erste Themenblock wird sich um Soziales ranken. Das heißt, hier geht es um unser Miteinander, um die sozialen Fragen unserer Zeit und um die Fragen, die sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt ranken. Es wird 3 sportliche Runden geben, von daher passen die Handbälle gut. Genau, die erste Frage. Viele sagen heute, die soziale Frage unserer Zeit ist die Wohnungsfrage. Welche konkreten Maßnahmen würdet ihr als Landtagsabgeordnete vorantreiben, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, gerade für Familien, Alleinerziehende und Menschen mit geringem Einkommen? Ihr, es ist eine offene Runde, in dem ihr in der jeweils 60 Sekunden Zeit habt, um eure Antwort zu geben. Und wir fangen hier drüben an.
Ja, Wohnen und Mieten, das Lieblingsthema von uns Linken, haben wir ja tatsächlich auch als eines der größeren Themen auserkoren für diese Landtagswahl, weil wir eben in diversen Gesprächen mit BürgerInnen festgestellt haben, dass das eines der Themen ist, was unter den Nagel brennt. Und tun möchten wir da, dass wir zum einen vorhandenen Wohnraum erstmal nutzen, denn es gibt sehr viel Leerstand auch in Baden-Württemberg, der genutzt werden könnte. Zum anderen, wenn es um die Schaffung von neuem Wohnraum geht, sind wir für eine Landeswohnbaugesellschaft, die sich eben darum kümmert, dass dieser Wohnraum nicht mit einem, sage ich mal, gewinnbringenden Interesse geschaffen wird, sondern dass der Wohnraum so entsteht, dass er eben die Bedürfnisse deckt für einen Preis, den sich die Menschen auch leisten können, ne? Also wir sind der festen Überzeugung, dass wenn eine Gewinnabsicht hinter der Schaffung von Immobilien steht, dass wir dann immer das Problem haben, dass die Mietpreise auf Dauer immer weiter steigen und steigen.
Danke. Ja, ganz konkret darauf geantwortet, wollen wir als CDU Baden-Württemberg den sogenannten Heimvorteil Baden-Württemberg umsetzen. Das heißt, pro erwerbstätiger Person wollen wir 10.000 Euro, pro Kind 5.000 Euro für die erstmalige Anschaffung der eigenen vier Wände bezuschussen. Wir wollen die Grunderwerbsteuer von 5 auf 3,5% runtersenken. Und uns ist eben ganz wichtig, dass wir bauen, um einfach die Marktsituation zu entspannen und das Angebot an Wohnraum zu erhöhen. Und was wir auch ganz wichtig finden, Bürokratie muss runter. Viele können es nicht mehr hören, ich weiß, aber es ist ein menschengemachtes Problem. Deshalb können es auch Menschen lösen. Wir müssen die Regeln runtersetzen, Standards runtersetzen. Es kann nicht sein, dass wir beispielsweise in Österreich 10% und in Deutschland 20% an Bürokratiekosten haben. Da müssen wir deutlich besser werden und da können wir auch als Landesregierung konkret aktiv werden.
Vielen Dank.
Ja, also wir sind auch für eine Landeswohnbaugesellschaft und gezielte Förderprogramme von sozialem Wohnraum und aber auch genossenschaftlichen Wohnen und neuen Wohnformen, dass wir da mehr ermöglichen. Auch wir sagen, wir müssen bauen, aber die Flächenkonkurrenz ist sehr groß. Das heißt, wir müssen sehr gut überlegen, wie wir die Flächen einsetzen, also verdichtet bauen, auch einfacher bauen, hybrid bauen, also das heißt auch welche Rohstoffe eingesetzt werden, wir haben Holzbauförderprogramm, da möchten wir gerne rangehen. Ja, wir müssen die Prozesse verschlanken, das sind wirklich enorme Kosten, 20% pro Projekt. Da müssen wir nochmal dran gehen. Wir haben da schon angefangen. Bei den Standards müssen wir auch untergehen. Da reden wir aber von Steckdosen und nicht von barrierefreien Wohnungen, weil davon brauchen wir mehr.
Dankeschön. Dann geht's hier weiter.
Ja, also auch wir wollen eine Landeswohnbaugesellschaft, haben wir auch in unserem Programm stehen. Wir haben es BWohnen genannt, knackiger Name. Ich glaube tatsächlich, dass nicht allein nur bauen was bringt. Eine Landesregierung muss auch den Mut haben zu sagen, okay, mit den Wohnungen, die wir haben, läuft offenbar irgendwas falsch. Wir haben bei uns eine verstärkte Mietpreisbremse im Programm stehen. Wir haben drin stehen, dass Umwandlungsverbote ausgeweitet werden. Das heißt, dass der Entzug von Wohnraum vermieden werden soll. Indexmieten wollen wir begrenzen, also Mieten, die mit der Inflation automatisch mithalten und die Leute, die dort wohnen, entsprechend belasten. Dann wollen wir ein Leerstands- und Zweckentfremdungsgesetz mit Zähnen und Klauen, damit das nicht mehr als Spekulationsraum gebraucht wird. Und dann ist es meiner Meinung nach auch ganz wichtig, dass wir zunehmend auf Azubi- und Studierendenwohnen schauen und zum Beispiel Unternehmen unterstützen, die für ihre jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wohnungen bauen wollen, damit die auch zum Beispiel auf dem Land wohnen können.
Dankeschön. Anja.
Also für uns ist vollkommen klar, dass das Thema Wohnen nur gelöst werden kann, wenn mehr gebaut wird. Und deswegen wollen wir die Grunderwerbsteuer von den 5% wieder auf die 3,5% senken mit einem Freibetrag von 500.000 Euro, sodass auch quasi wirklich mehr Wohnraum entsteht. Zudem wollen wir es älteren Menschen leichter machen, wenn sie von sich aus sagen, hey, ich wohne ja allein in dem großen Haus, das möchte ich eigentlich gar nicht. und die aber quasi aktuell doppelt steuerlich belastet werden. Sie müssen nämlich sowohl Grunderwerbsteuer zahlen beim Verkauf als auch beim Kauf eines neuen Wohnung oder Hauses. Und im Endeffekt auch da muss man ran, um es attraktiver zu machen, großen Wohnraum freizugeben. Hinzu kommt, dass die Landesbauordnung massiv bürokratisch überlastet ist und mit vielen Auflagen, die da mit einhergehen, zum Beispiel mit Photovoltaikpflicht, Fahrradstellplätze, Autostellplätze, und das macht Bauen insgesamt unbezahlbar. Und auch da muss man mal wirklich drüber schauen und schauen, wie können wir es günstig machen, viel Wohnraum entsteht.
Genau, wir sind der Meinung, das Problem müssen wir nicht komplett neu lösen. Schauen wir nach Wien, da ist dieses Problem bereits sehr gut gelöst. Wir können von österreichischen Modellen in dieser Form lernen und einfach diese Best Practice adaptieren. Was bedeutet das konkret? Kommunen werden dazu befähigt, durch den Landesgrundstücksfonds Grundstücke zu kaufen und dann in der Erbpacht an Genossenschaften weiterzugeben, die das dann weiter vermieten können. Ohne Gewinnmaximierung. Staatliche Gesellschaft zum Bauen wurde schon genannt. Und das andere Thema, Wohnen im Sinne des demografischen Wandels. Staatlich geförderte Programme, um Wohnungstauschformate zur Verkleinerung des Wohnraums attraktiver zu machen, innovative Konzepte zu fördern, wo dann auch die Wohnungen im Alter vielleicht in zwei Wohneinheiten aufgeteilt werden, um bestehenden Wohnraum besser zu nutzen.
Vielen Dank an alle sechs. Kurz und knackig war es. Trotz eines komplexen Themas. Es ist von der Landeswohnbaugesellschaft, die mehrfach genannt wurde, das Thema Bauen ist ganz häufig gekommen, bis hin zu gesetzlichen Regelungen. Ich möchte gerne Ihnen euch ein Thema nochmal mitgeben. Nach Stuttgart, wenn ihr im Landtag sitzt, unserer Erfahrung nach, ganz konkret die Erfahrung der Caritas, ist, dass das Thema Wohnraummobilisierung viel zu kurz kommt. Ihr habt jetzt auch viel vom Bauen gesprochen. Bauen dauert lang, ist teuer, da werden Flächen verbraucht. Und wir haben die Erfahrung, dass Leerstand zu aktivieren, das ist möglich. Dafür braucht es aber Menschen. Da braucht es Menschen, die Vermieter überzeugen, dass das gut ist, ihren Leerstand zu vermieten und Mieter zu begleiten, dass diese auch in dieser Wohnung gut leben können. Und ich möchte euch ganz konkret mitgeben, wenn nur 1% der aktuellen Landeswohnbauförderung für solche Projekte genutzt würde, dann könnten diese Projekte weitermachen und könnten flächendeckend in Baden-Württemberg eingesetzt werden. Nehmt das bitte mit. Okay, dann geht's zur zweiten Runde beim Sozialen. Es geht um Armut. In Baden-Württemberg ist inzwischen fast jedes fünfte Kind armutsgefährdet, selbst im wirtschaftlich starken Oberschwaben. Die größten Risikofaktoren sind, Kind von Alleinerziehenden zu sein, Migrationserfahrung zu haben oder mit vielen Geschwistern aufzuwachsen. Wo seht ihr den wirksamsten Hebel, um dieses Armutsrisiko zu minimieren? Entweder im Bereich frühe Bildung, das ist hier die 1, oder im Bereich finanzielle Leistungen, das ist die 2. Das dritte ist das Thema Wohnraum, da kommen wir gerade her. Viertens ist die kommunale Infrastruktur, die zu stärken. Und fünftens, wenn ihr sagt, eigentlich ist es was ganz anderes. Ich sage es nochmal kurz.
Die Frage, die Armut der Kinder oder der Familien?
Der Kinder, aber die korreliert natürlich auch mit der Armut der Familien. Wo seht ihr den größten Hebel, wenn ihr im Landtag sitzt, was da zu ändern? Frühe Bildung, finanzielle Leistung, Wohnraum, kommunale Infrastruktur oder etwas anderes? Bitte stellt euch mal dorthin. Okay, es kumuliert sich jetzt hier. Das ist schon 2 und dann, wo ist die Grenze? 2 und 1. Okay, alles klar. Nee, man muss sich entscheiden. So ist es im Leben. Okay, genau. Und jetzt kommt ihr nochmal ist erstmal noch eure Meinung gefragt. Und zwar frage ich jetzt nochmal, und wenn ihr denkt, dieser Hebel ist der ganz wichtige, dann klatscht ihr ganz laut. und ich rufe es einzeln auf. Also, wer denkt, dass frühe Bildung der wichtigste Hebel ist, um Kinderarmut zu reduzieren? Wer denkt, dass finanzielle Leistungen der wichtigste Hebel ist? Okay. Wer denkt, dass das Thema Wohnraum der wichtigste Hebel ist? Ja. Wer würde in kommunale Infrastruktur investieren? Und hat jemand noch was Sonstiges? Okay. Also ich würde jetzt, mein Hören war so, dass es schon ziemlich korreliert mit dem, wie ihr euch gestellt habt, dass es da eine Übereinstimmung gibt. Und jetzt ist meine Frage, wieso würdet ihr genau diesen Hebel angehen? Und wir fangen bei der Anja an und dann eure Gruppe und dann die nächste. Und auch da gilt wieder maximal eine Minute Antwortzeit.
Ich versuche mich kurz zu halten. Ich glaube, wir brauchen Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. Das heißt, dass jedes Kind und jeder Jugendliche unabhängig vom eigenen Elternhaus oder der eigenen Herkunft wirklich aufsteigen kann. Und das im Endeffekt eben durch die eigene Leistung. Dafür braucht es mehr Investitionen in die Bildung. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, man hat die Bildung in Baden-Württemberg runtergespart. In Baden-Württemberg wird pro Kind nur ungefähr 10.100 Euro ausgegeben. In Bayern sind wir ungefähr 13.000 Euro. In den Grundschulen sind es gerade mal 8.400 Euro. Da fehlt es einfach massiv an finanziellen Mitteln. Und man muss genau da rein investieren, wo wirklich am Ende des Tages auch wirklich was dabei rauskommt, anstatt am Ende des Tages wieder umzustrukturieren. Und genau das ist die Idee der FDP.
Mit schnell sprechen kann man viel sagen. Vielen Dank. Okay. Wer hat das Mikro? Okay. Bitte.
Es sind insbesondere zwei Aspekte wichtig. Zum einen frühkindliche Bildung, Sprachförderung, Kita-Zeiten. Und zwar Kita-Zeiten, die verfügbar sind in Bezug auf, was wir fordern, 4 Stunden den Tag kostenlos, weitere gestaffelt anhand des Einkommens der Eltern. Und das andere Thema ist ganz konkret die schulische Bildung. Auch hier können wir in Europa schauen, was funktioniert woanders. Schauen wir uns beispielsweise nach Estland, die in dem Bereich der PISA-Tests besser abschneiden als wir. Die Erfolgsfaktoren hier sind insbesondere länger gemeinsam lernen in der Schule. Keine Selektion nach Klasse 4, sondern in Klasse 9. Und das hat positive Effekte in Bezug auf die Themen, dass die Leistungsspitzen, die haben kleine Einbuße, aber wir haben in der Breite ganz deutlich einen breiteren Bildungsstand, und Bildung korreliert später mit dem Armutsrisiko. Und deshalb sehen wir es als sinnvolles Angehen.
Schön. Vielen Dank. Daniel.
Ja, als CDU sagen wir, dass jeder Mensch, so wie er ist, gut ist, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen. Und drum sagen wir auch, im Kindergartenbereich muss quasi schon angefangen werden, dass jeder die gleichen Startbedingungen hat. Wir wollen kein Ergebnis, das irgendwie vorgeschrieben ist. Jeder kann seinen Weg individuell machen mit den Entscheidungen, die er im Leben trifft. Da kommen wir später vielleicht bei Gleichstellung, Gleichberechtigung auch nochmal drauf. Aber insofern hat die Landesregierung da auch schon sehr viel Geld in die Hand genommen, um in den Frühbildungsbereich zu investieren. Wir wollen hier auch das letzte Kita-Jahr verpflichtend machen, wo dann eben auch Sprachförderung stattfindet, dass alle auf dem gleichen Level sind, wenn sie in die Grundschule kommen. Da sagen wir ganz klar, erst deutsche Sprache, dann erste Klasse, weil ohne Sprache funktioniert es einfach nicht. Das ist der Grundstein für die weitere Bildung in der Grundschule, in den weiterführenden Schulen. Was denn noch alles dazukommt mit Rechnen, Lesen, Schreiben und Co. Aber da muss der Grundstein gelegt werden, und dann sind wir zuversichtlich, dass da auch die Armut gut bekämpft werden kann.
Okay. Noch einer, der zum Thema frühe Bildung sich meldet?
Also für die Sozialdemokratie ist Aufstieg durch Bildung eigentlich eins der zentralen Versprechen überhaupt. Wir haben in Baden-Württemberg die Situation, dass wir auch meiner Meinung nach viel zu wenig für Bildung ausgeben. Das ist ein Feld, wo jeder Euro zurückkommt. Wir haben, das ist ein Dauerbrenner der SPD Baden-Württemberg, die gebührenfreien Kitas schon immer gefordert, auch das letzte Kita-Jahr verpflichtend zu machen. Das ist eine Idee, die CDU jetzt von uns geklaut hat. Und letztendlich halte ich es auch für, oder habe ich es für einen Fehler gehalten, zum Beispiel Zweitstudiengänge in Baden-Württemberg mit einer Studiengebühr zu belegen oder auch internationale Studiengänge. Das ist für so einen internationalen Wirtschaftsstandort wie Baden-Württemberg keine gute Idee. Und dann muss man einfach auch sagen, dass wir unsere Schulen mit mehr finanziellen Mitteln ausstatten müssen, damit Lehrer wieder Lehrer sein können, Schulsozialarbeiter wieder anwesend sein können und Kinder wieder gut gebildet werden.
Vielen Dank. Jetzt hören wir, wieso finanzielle Leistungen der Hebel sind.
Also eben, ich glaube, dass frühkindliche Bildung für die Zukunft der Kinder sehr wichtig ist, aber ich habe das halt so verstanden, wie verbessern wir das Leben der Kinder konkret? Und da würde ich sagen, dass es mehr finanzieller Spielraum ist, weil das brauchen die Kinder auch für Teilhabe. Mal mit ins Kino gehen, mal auf den Kindergeburtstag gehen, mal ins Schwimmbad gehen und da auch Pommes essen können und nicht nur, also wirkliche Teilhabe mit den anderen. Und wir wissen, dass Armut und Gesundheit von Kindern sehr eng zusammenhält. Also das heißt, auch gesunde Ernährung ist im Moment von armutsbetroffenen Kindern nicht unbedingt gewährleistet. Und das ist ein total wichtiger Hebel für die Zukunft der Kinder. Und Schwierigste an Armut ist, dass die Kinder von Teilhabe ausgeschlossen werden. Und das ist zentral, das zu ermöglichen, und dafür braucht es auch finanzielle Mittel.
Dankeschön. Bitte.
Ja, ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ich habe versucht zu mogeln und mich in zwei Sachen zu stellen. Am liebsten hätte ich mich eigentlich hier quer vorne hingelegt auf 1, 2 und 3. Weil ich gebe den anderen definitiv recht. Also Bildung ist eines der großen Themen. Ich würde das Ganze aber so sehen, dass wir uns momentan in einer Situation befinden, wo, wenn wir die Bildung jetzt verbessern, natürlich Chancen geschaffen werden, aber wir sind momentan in der Situation, wenn schon jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist, dann müssen wir auch da jetzt direkt ran und denen nicht sagen, ja, lernt was in der Schule, in 10 Jahren wird es dann besser. Deshalb ist es da für mich eine Mischung tatsächlich aus allem. Aber akut zur jetzigen Bekämpfung sind für mich da die finanziellen Mittel, wie es die Frau, wie ich gerade schon erklärt hat, Teilhabe ist was sehr Wichtiges. Weil wenn man im jungen Alter schon lernt, dass man von der Gesellschaft ausgeschlossen wird aufgrund des fehlenden Geldes, dann werden da oft schon Weichen fürs Leben gestellt, die sich nicht mehr so leicht ändern lassen.
Okay, vielen Dank. Ja, das war natürlich jetzt ein bisschen gemein, weil das ist nicht so einfach, mit einem Hebel Kinderarmut zu bekämpfen. Das wissen wir auch. Da haben wir ja auch Erfahrungen bei uns in der Caritas. Aber vielen Dank, dass ihr da nochmal pointiert geantwortet habt. Wir gehen wieder nach hinten. So. Vielleicht gebt ihr noch so einen Ticken rum, dass ich hier dich besser sehe. Genau. Okay, dritte Fragerunde zum Thema Soziales. Studien zeigen, ein relevanter Teil der Bevölkerung steht Demokratie skeptisch und distanziert gegenüber. Nicht unbedingt extremistisch, aber resigniert, enttäuscht oder politikmüde. Was braucht es aus eurer Sicht, damit Menschen wieder Vertrauen in demokratische Prozesse gewinnen? Auf der Ebene jedes Einzelnen von uns allen, auf der Ebene der Zivilgesellschaft, also beispielsweise so Organisationen wie das Kapuziner, DWM, DMW oder die Caritas, und auf der Ebene der Politik. Und weil es 3 Ebenen sind, kriegt ihr 90 Sekunden Zeit. Und diesmal, ja, ich sage die Ebenen nochmal. Also auf der Ebene jedes Einzelnen, was können wir alle tun, damit Menschen wieder Vertrauen in Demokratie fassen? Was kann die Zivilgesellschaft tun und was kann die Politik tun? Und jetzt fangen wir diesmal hier bei dir an und machen dann einmal rum. Ja. Und 90 Sekunden, Juli.
Gut, also was man einzeln tun kann, ich finde, das machen wir hier zum Beispiel heute. Ich meine, wir stellen uns hier nach vorne, aber ihr sitzt hier und wir gehen zusammen in den Dialog. Das heißt, wir müssen mehr versuchen, miteinander zu sprechen. Eine ganz große Sorge, die mich bewegt und auch die im Landtagswahlkampf, finde ich, immer wieder rauskommt, ist, dass Menschen sehr in ihren Blasen leben. Und das führt im Ende dazu, dass man für die Sorgen und Nöte des anderen, der anderen vielleicht nicht das Verständnis hat. Aber wenn man sich mit den Leuten mal drüber unterhält, verhält, dann ist das so. Und dann hat man vielleicht auch mehr Verständnis für eine abweichende Meinung und dann kann man in einem Diskussionsprozess auch zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Die Zivilgesellschaft ist ein bisschen auf der gleichen Ebene gefragt. Ich finde aber vor allem auch die Zivilgesellschaft muss sich gegen Radikalität stellen, vor allem gegen Radikalität von rechts. Sie muss klar sagen, was nicht gehen kann und wo Grenzen liegen und die auch eisern verteidigen. Und zu guter Letzt, die Politik ist meiner Meinung nach in der Verantwortung, sich möglichst wenig zu zanken, mal abgesehen vom Podium, sondern im Parlament versuchen, Lösungen zu erarbeiten, die nachhaltig sind und wo die Menschen merken, okay, das hat einen direkten Einfluss auf meinen Alltag und das kommt irgendwie an. Also irgendwelche Elfenbeinturmpolitik wird im Endeffekt die Leute nicht zum demokratischen Prozess zurückholen, sondern es müssen nachvollziehbare Entscheidungen sein, die einen nachhaltigen Effekt bringen.
Dankeschön.
Ich glaube, für jeden Einzelnen ist es extrem wichtig, dass wir wirklich wieder anfangen, mehr miteinander zu diskutieren. Also in der Soziologie spricht man ja von dem Arena-Modell. Das bedeutet, das stärkste Argument muss gewinnen und nicht irgendwie mein Status oder weil ich jetzt mit Vorurteilen, Stereotypen auf andere Menschen achte. Und genau da müssen wir wieder hinkommen. Das ist auch eine Aufgabe, die in den Schulen wieder mehr gelehrt werden muss und wir miteinander ins Gespräch kommen müssen. Ich glaube, als zweiten Punkt in Bezug auf die Vereine und die sonstigen Gemeinschaften in der Gesellschaft, ich glaube, dass auch die wieder mehr miteinander kooperieren müssen. Also wir haben ja zum Beispiel auf der einen Seite vielleicht die Gewerkschaften, auf der anderen Seite vielleicht irgendwelche Wirtschaftsverbände. Ich fände es schön, wenn man da auch mal wirklich mehr wieder zusammenkommt, Veranstaltungen zusammen macht und ins Gespräch kommt und gemeinsame Lösungen findet, anstatt immer übereinander zu reden und nicht miteinander, weil letztlich wollen wir doch alle das Beste für dieses Bundesland. Und das dritte ist die Politik. Ich glaube, da ist es vor allem das Problem, dass das schlecht kommuniziert wird, dass oft eben Sachen so ausgedrückt werden, dass sie von den Menschen missverstanden werden, dass sich dann auch noch häufig, wie es gerade gesagt wurde, gezankt wird und dass sich eben auch häufig nicht an das gehalten wird, was man vormals gesagt hat, wenn man es am nächsten Tag schon wieder vergessen hat und die Menschen dann einfach enttäuscht sind. Also ein gutes Beispiel ist eben das Thema Schuldenbremse. Wenn man halt in der Wahl quasi sagt, man möchte das nicht brechen und man bricht es danach, dann sorgt das für Politikverdrossenheit. Das ist ganz natürlich.
Ich glaube, was jeder Einzelne von uns machen kann, ist wieder in den Dialog gehen, wieder mehr über auch politische Themen reden. Und diese Gespräche, ich weiß selber von Infoständen, die sind teilweise anstrengend. Und das kostet auch richtig viel Kraft, aber die haben einen Wert, davon bin ich überzeugt, den man auf die andere Seite auch erstmal, auch wenn es eine andere Meinung ist, diese Seite versucht zu verstehen und dann aber pointiert und nicht versucht zu überzeugen, aber auch seine eigene Sichtweise darzulegen und vielleicht bei extremen Ansichten auch genau aufzuzeigen, warum das problematisch ist. Und als Zivilgesellschaft ist es, glaube ich, insbesondere wichtig, dass wir solche Räume in der Gruppe wie hier mit Leben füllen. Also diese sogenannten dritten Orte, die Orte, die nicht Arbeit oder das Zuhause sind. Und hier diese Angebote wieder wertschätzen, teilnehmen und diese Orte mit Leben füllen, sodass ein Dialog stattfinden kann. Und natürlich Politik ist so die Frage, die mich am stärksten auch beschäftigt, ist, wie machen wir Demokratie und politische Teilhabe wieder greifbar? Konzepte wie Bürgerräte, Bürgerbudgets sind ganz wichtig, damit auch politische Entscheidungen greifbar werden für jeden Einzelnen und sich Demokratie nicht nur auf eine Wahl konzentriert, sondern darauf, wie wir Politik in unser eigentliches Leben dann auch integrieren können. Und natürlich als gewählter Politiker dann zu sagen, auch diese Ehrlichkeit und die Transparenz in der Entscheidungsfindung darzustellen. Entscheidungen haben immer positive und negative Konsequenzen und ich glaube, wir sind gut daran getan, ja, die klar zu kommunizieren.
Dankeschön. Sehr diszipliniert alle, muss ich wirklich sagen. Jetzt geht's hier weiter.
Ja, was jeder Einzelne tun kann, ist sich engagieren. Wir sind eine Gesellschaft, die sich immer weiter auch so im Privaten voneinander entfernt. Also da geht es jetzt auch um solche Sachen, wie das schon genannt wurde, um Gewerkschaften, wenn man sich politisch einbringen möchte. Und da gehört für mich nicht mal dazu, dass man sich an einen Stammtisch setzt und sich dann gegenseitig, niederdiskutiert, was jetzt da die Standpunkte sind, sondern auch einfach so mehr in der Lebensrealität von anderen Menschen stattfinden. Und da gehören für mich ganz klar Vereine dazu, da gehört für mich eben ehrenamtliches Engagement dazu, aber auch solche Sachen wie Gewerkschaften.
Die Zivilgesellschaft sollte wieder ein bisschen darauf achten, dass wir zurück zu einer Solidaritätsgesellschaft und einer Solidaritätsgemeinschaft kommen. Ne? Also wir sind im Moment sehr stark dabei, immer uns eine Gruppe rauszusuchen, auf der wir dann gemeinschaftlich rumtreten können. Und das muss auf jeden Fall aufhören, weil nur eine solidarische Gesellschaft ist eine starke Gesellschaft. Und was Politiker machen können, wäre für mich allen voran, dass wir zum einen erstmal dieses Gefühl bei den Menschen beenden, dass die Politiker, die in den Parlamenten sitzen, sowieso nur eine große Mischpoke sind, die sowieso alles das Gleiche machen. Das hören wir immer wieder an den Haustüren, wenn wir an Infostätten sind. Es ist egal, wen wir wählen, passiert eh immer das Gleiche. Und da gehören für mich zum Beispiel solche Sachen dazu, dass Lobbyismus konsequent bekämpft wird. Da gehören für mich solche Sachen dazu, dass zum Beispiel Politiker nicht fünfstellig verdienen müssen, weshalb wir bei den Linken unsere Gehälter auch einkürzen auf Gehälter, die durchschnittlich sind.
Die Zeit. Danke.
Wir müssen die Polarisierung in der Gesellschaft endlich wieder eindämmen. Wir müssen meines Erachtens nach auch die radikalen Parteien von rechts und links außen wieder kleiner bekommen. Was kann jeder Einzelne tun, wurde schon viel gesagt. Dialog, ich glaube auch ganz wichtig ist auch Toleranz aufzubringen, auch in der Zivilgesellschaft, auch in der Politik. Ich glaube, wir tun alle gut dran, wenn wir nicht zu stark in Kategorien bei Gruppen denken. Wir sollten lieber das Verbindende betonen, anstatt das Trennende, auch den Menschen dahinter sehen. Und in der Politik einen fairen Umgang haben, Probleme lösen, Kompromisse schmieden und auch differenziert unterwegs sein. Also zusammengefasst, klar in der Sprache, aber differenziert in der Sache. Nur ein Beispiel, viele sagen immer Demo gegen rechts. Rechts haben wir seit der Französischen Revolution als eine politische Kernströmung, wo zum Beispiel die Union ja auch dazu zählt, Mitte rechts. Man muss da schon differenzieren, zum Beispiel zwischen Rechtsextremen, wo die AfD dazugehört, und rechts, wo die Union steht. Da würde ich mir manchmal auch einen differenzierten Umgang in der Gesellschaft wünschen. Stellen Sie sich mal vor, mache mich jetzt wahrscheinlich nicht beliebt, aber es gäbe eine Demo gegen links. Was denken Sie, wie da der Aufschrei groß wäre? Und darum müssen wir wirklich klar in der Sprache, differenziert in der Sache unterwegs sein. Ansonsten kriegen wir die Polarisierung nicht raus. Ich weiß jetzt auch nicht, warum da gelacht wird, finde ich schade. Im Publikum, weil ich denke, wir haben alle ein Interesse daran, dass die Demokratie stark ist und dass wir die Extremisten gemeinsam bekämpfen. Ansonsten sieht es düster aus. Aber wir können das hinkriegen.
Zeit ist um. Genau. Dankeschön.
Also jeder Einzelne kann, das Ganze beginnt mit offen sein. Ja, offen sein, dass das Argument des anderen vielleicht richtig sein könnte. Das ist erstmal die Voraussetzung für ein Gespräch. Und ich muss auch sagen, ich sage auch Hoffnung, weil ganz ehrlich, jedem von uns geht das so, dass er manchmal morgens aufsteht und denkt, so ein Scheißdreck, das funktioniert alles nicht. Aber dann erfordert das auch Disziplin und Hoffnung, dass wir alle zusammen diese Gesellschaft gestalten können. Zivilgesellschaft, sage ich, ist ganz klar die Selbstwirksamkeit, die wichtig ist. Also ich bin hier zum Beispiel im Kapuziner oder in einem Sportverein engagiert und erlebe dann, wie ich Teil dieser Gesellschaft bin und auch was positiv bewirke. Ich war gestern zum Beispiel beim der Quartiersentwicklung Grüne Weststadt. Das startet jetzt in Ravensburg und da waren Politik, Stakeholder und geloste Bürgerschaft dabei. Diese Prozesse zu stärken und voranzubringen, dann kommt aber die Politik ins Spiel, weil sie müssen was in diesem Prozess, in dieser Bürgerbeteiligung dann ist, auch umsetzen. Weil sonst verliere ich ja wieder die Selbstwirksamkeit. Und die Politik kann genau diese Begegnungsorte stärken, wo ich Selbstwirksamkeit erfahre. Da gibt es das Quartier 2030 zum Beispiel oder solidarische Gemeinden, das ist für Ältere. Aber da richtige Rahmenstrukturen zu schaffen, um Begegnungsorte zu schaffen.
Zeig das um.
Und ein funktionierender Staat.
Okay, vielen Dank. Ich habe insbesondere auf der Ebene jeder Einzelne die Dialogbereitschaft und Offenheit von euch allen gehört. Ich würde euch gern einen Gedanken noch mitgeben. Letztes Jahr die Studie Angespannte Mitte, die hat nochmal sehr deutlich die Korrelation zwischen Vertrauen in Demokratie und dem Leben und Erleben der eigenen Region dargestellt, dass es da eine Korrelation gibt. Jetzt ist das Land
auch ein bisschen größer und weiter weg, aber es gibt hier auch 3 Kommunal- und Kreistagspolitiker. Wir sind hier in der Situation, dass wir ganz häufig jetzt schon in die ein bisschen in die Triage kommen von Freiwilligkeitsleistungen und Pflichtleistungen. Das bedeutet, dass wenn es eine Pflicht gibt, Geld zu geben, dann kann man ja nicht anders. Und bei Freiwilligkeit, das ist ja Kür. Aber faktisch sind diese Leistungen der sozialen Daseinsvorsorge die Leistungen, die ganz viel im präventiven Bereich sind. Und damit sparen wir am Ende Kosten. Und das möchte ich euch gerne mitgeben, dass ihr darauf achtet. Jetzt geht es zum zweiten Block.
Geht's zum zweiten Block. Nach dem Sozialen kommen wir zum Thema Gleichberechtigung. Und da haben wir heute aber einen Schwerpunkt, bei dem W steht für Gleichberechtigung, Diversität und auch da ganz stark für Parität in der Politik, Wirtschaft und Bildung. Das heißt, dass Frauen gleichberechtigt teilhaben. Und wir werden da 2 Aspekte heute rausheben. Und ein ist ganz konkret das Thema finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Wenn wir mal auch hier ein bisschen einen Blick auf die Zahlen werfen, liegt der Gender Pay Gap in Deutschland bei 16%, in Baden-Württemberg bei 27%. Landkreis Ravensburg ist ähnlich hoch. Im Landkreis Bodensee, wo Tettnang ja dazu gehört, liegt er bei 39%. Also wir haben hier echt große Unterschiede. Und dahinter stehen Lebenssituationen. Das heißt, es sind konkrete Einkommen, das ist Altersarmut von Frauen, die da sind. Und auch eine finanzielle Unabhängigkeit bedeutet halt auch, frei entscheiden zu können in verschiedenen Situationen. Deswegen auch hier eine konkrete Frage. Was ist für euch der größte Hebel für finanzielle Unabhängigkeit? Wir haben 4 konkrete Hebel auch nochmal, wo ihr euch aufstellen dürft. Genau, ihr müsst euch wieder aufstellen, ihr müsst euch wieder entscheiden. Und zwar sind diesmal die Themen, ist der größte Hebel für finanzielle Unabhängigkeit von Frauen der Ausbau der Kinderbetreuung, mehr und verlässliche Betreuungsangebote, das wäre die 1, ist ein anderer konkreter oder der stärkste Hebel die Regelung im Steuersystem. Wir sprechen hier als Beispiel das Ehegattensplitting an. Ist ein weiterer Hebel, möglicher Hebel Arbeitsmarktregulierungen, weil wir brauchen flexiblere Arbeitszeiten. Oder ist es der Kulturwandel in Unternehmen und in der Gesellschaft? Welcher der 4 Hebel, sagt ihr, das ist der größte, wo wir ansetzen können für mehr finanzielle Unabhängigkeit.
Genau. Ihr dürft gleich passieren. Wir sind
schon am Start.
Okay, wir haben diesmal ein bisschen differenzierteres Bild. Und auch hier wollen wir einmal das Publikum befragen und einmal auch hören, wie ihr dazu steht. Wo seht ihr denn den größten Hebel für die finanzielle Unabhängigkeit im Publikum, wenn ihr auch wieder klatscht, wie in der vorherigen Runde? Wer denkt, der größte Hebel für finanzielle Unabhängigkeit gehört mit dazu, der Ausbau der Kinderbetreuung? Dann der 2. Hebel, den wir hier mit platziert haben, ist die Regelung im Steuersystem, wie zum Beispiel das Ehegattensplitting. Okay. Dann ist hier einmal, wo steht bei 3, oder ist es so ein bisschen? Also 3 und 4 ist noch, okay. Dann der 3. Hebel ist, wo 2 Kandidatinnen stehen, die Arbeitsmarktregulierungen oder Regelungen. Wer sieht da den größten Hebel? Okay, relativ wenig. Kommt gleich spannend. Und der 4. Hebel ist der Kulturwandel in den Unternehmen oder in der Gesellschaft. Okay. Also recht spannend für mich war der 4. Hebel, so der stärkst klatschende. Jetzt sind wir mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde jetzt, müssen wir mal gucken, wie wir von ein bisschen ein Gleichgewicht hinbekommen von der Einsortierung. Ich würde mal, Daniel, bei dir anfangen hier. Warum der Hebel 1? Warum Ausbau Kinderbetreuung? Und dann auch die nächste Frage da dazu. Was wäre konkret auf Landesebene der erste Schritt, der getan werden sollte?
Also ich habe... So, jetzt ist es an. Ich habe ja vorhin schon... Stellung dazu bezogen, dass wir eben für das letzte verpflichtende Jahr in der Kita sind
Und wir denken, dass es schon wichtig ist, eben die Strukturen so zu schaffen, dass Frauen auch stärker am Arbeitsmarkt partizipieren können und vor allem auch gleich berechtigt, weil ich denke, das ist auch die größte Vorsorge sozusagen, was Altersarmut betrifft, was Selbstständigkeit betrifft, aber auch um die Wirtschaft insgesamt auch wieder nach vorne zu bekommen und anzukurbeln. Und von dem her müssen wir gucken, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Ich tue mir tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich glaube, am Ende ist ein Gesamtmaßnahmenpaket und jetzt nicht nur die eine Thematik hier im frühkindlichen Bereich, aber ich denke, das ist die Basis, dass man einfach die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ganz gut zusammenbringt.
Danke. Dann müssen wir gucken. Tim? Ja, bitte.
In meiner Brust schlagen auch wieder zwei Herzen. Also im Endeffekt ist es wieder bei mir so eine Herangehensweise von, was hilft, würde jetzt erstmal akut helfen und was brauchen wir langfristig? Langfristig brauchen wir das gesellschaftliche Umdenken natürlich, weil eine Politik entwächst auch aus dem, wie unsere Gesellschaft denkt, und basierend darauf muss auch die Politik dann gemacht werden, und das kann nur passieren, wenn das aus der Gesellschaft auch ein bisschen rauskommt. Aktuell ist es aber so, dass in den ehemals westlichen Bundesländern einfach die Gleichberechtigung sehr stark davon abhängt, dass das weibliche Geschlecht darauf reduziert wird, in Anführungszeichen, dass sie eben Care-Arbeit machen sollen. Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist, wenn wir uns auch wieder bei den Bürgerinnen und Bürgern umhören, das, was viele Frauen eben daran hindert, am Arbeitsmarkt teilnehmen zu können, wegen hoher Kita-Gebühren, wegen nicht verfügbarer Kita-Plätze. Und deshalb muss da akut erstmal was gemacht werden.
Danke. Anna, genau.
Also beim Kinderbetreuung ist mir ganz wichtig, das nicht nur auf Kita und Kindergarten zu reduzieren, sondern vor allem auch auf die Schule und auch die Ferien, weil das ist nämlich ein Riesenknackpunkt, und dann ab Klasse 5 kommt die Katastrophe. Und wenn die Kinder in 5 sind, dann sind die 10 und dann sind sie alleine zu Hause, und dann merkst du das, und dann kommt auch mehr Druck in der Schule und dann sind die Kinder alleine und dann kommt nämlich, sollte ich vielleicht meine Arbeitszeit wieder reduzieren, und das ist mir so wichtig. Und Eltern, Väter oder Mütter, gehen nur gerne viel zum Arbeiten, wenn sie wissen, dass ihre Kinder gut versorgt sind. Und das ist der Schlüssel. Es geht um mehr als nur um Betreuung und Aufbewahrung, sondern es geht darum, dass die Kinder sich da auch wohlfühlen. Und deswegen halte ich, weil sonst bist du immer in diesem, ist das okay, muss es wirklich so viel sein, muss es wirklich die Ferienbetreuung auch noch so sein. Und ich denke, wenn die Eltern mit einem guten Gefühl dahin gehen, dann kommt auch der Kulturwandel. Aber erst, also es ist eine Henne- oder Ei-Diskussion.
Zeit, genau. Danke, Anna.
Ähnlich wie meine Vorredner denke ich auch, es ist ein Zusammenspiel von mehreren Aspekten. Zum einen halt paritätische Landeslisten, um Frauen auch in der Politik zu fördern, Vorbilder zu stärken, dass hier vorne auch wieder mehr Frauen vielleicht als Männer stehen irgendwann, die über Politik reden. Zum anderen, das Thema Ehegattensplitting auf Bundesebene angehen.
Aber wir hatten einmal einen Fokus auf dieses Thema, deswegen warum dieser Hebel?
Und ich glaube, am Ende geht es darum, das wirtschaftliche Einkommen korreliert extrem stark mit der Teilzeitquote. Und wir müssen uns darüber unterhalten, was sind die Gründe für die Teilzeitquoten, dass sie bei Frauen halt eben deutlich höher ist als bei Männern. Und da geht es darum, dass Kita-Strukturen ausgebaut werden, dass die Qualität in der Kita erhöht wird und darum, dass wir, wie wir es ja bald fordern, halt auch ein kostenloses Recht von dieser Kernzeit von 4 Stunden haben, damit die Teilzeitquote reduziert wird, insbesondere bei Frauen, und damit das Armutsrisiko sinkt.
Dankeschön. Jetzt haben wir hier nochmal 2 andere Meinungen dazu. Ihr habt einen anderen Schwerpunkt gewählt und gesagt, für euch sind es die Themen die Arbeitsmarktregelungen. Deswegen einmal, Anja, wenn du anfängst. Warum hast du dich dafür entschieden und wie würdest du es konkret im Landtag umsetzen oder mit anstoßen? Was sind die Themen?
Also ich glaube, wir brauchen vor allem flexiblere Arbeitszeiten. Das ist natürlich jetzt nicht direkt ein Landtagsthema, sondern es ist ein Bundesthema, aber man kann sich auch im Bundesrat positiv als Land Baden-Württemberg für solche Themen einsetzen. Und ich glaube, es braucht das Arbeitszeitgesetz muss angepackt werden, weil es reguliert an der Lebensrealität von Menschen und auch von Eltern vorbei. Dazu gehört zum Beispiel, dass es Ruhezeiten gibt, die vorgeschrieben werden. Aber wenn ich zum Beispiel als junge Mutter abends noch arbeiten möchte, dann würde ich morgens mein Kind zur Kita bringen und dann würde ich nochmal weiterarbeiten, um dann zum Beispiel mittags mit dem Kind auf den Spielplatz zu gehen. Dann wird mir das vom Staat im Endeffekt untersagt, weil eben vorgeschrieben ist, wie viel ich Ruhezeit haben muss oder wie viel ich in der Woche höchst Arbeitszeit haben darf. Und im Endeffekt ermöglicht man es jungen Menschen auch oder mit Kindern nicht, so voranzukommen, sondern auch durch Überstunden kann man eben auch Leistung und durch Leistung kann man auch was aufbauen und das muss eben flexibler gemacht werden.
Dankeschön. Paul, einmal noch dein, warum dieser Hebel?
Ja, ich habe gerade gesagt, wir müssen offensichtlich Überzeugungsarbeit leisten, weil hier niemand geklatscht hat. Aber Sie haben es angesprochen oder ihr habt es angesprochen, den Gender Pay Gap. Und ich muss ehrlich sagen, meiner Erfahrung nach ist das wirksamste Mittel gegen den Gender Pay Gap ein Tarifvertrag. Da werden einfach alle gleich bezahlt nach Stufe und Qualifikation. Und deswegen braucht es in Baden-Württemberg ein Tariftreuegesetz mit Zähnen und Klauen. Punkt 1. Punkt 2 ist, ich halte nichts von einer Flexibilisierung der Arbeitszeit. Und damit meine ich nicht, dass wir die Lifestyle-Teilzeit abschaffen sollten, sondern damit meine ich, dass es aus gutem Grund Schutzfunktionen gibt in diesem Gesetz. Ich möchte keine 72 Stunden mehr ärztlich tätig sein, das will ich den Patienten nicht zumuten und mir auch nicht. Und gleiches gilt für Pflegekräfte, Leute in Altenheimen und. Und das kann nicht die Lösung sein.
Vielen Dank. Okay. Auch hier, ihr dürft euch wieder hinstellen, weil das war die vorerst, glaube ich, letzte Zuordnung hier, wo ihr zu Musik euch schön entscheiden dürftet. Als nächstes Thema, ihr habt schon ein bisschen angesprochen, Mario, du hast es angesprochen, und zwar das nächste Thema ist auch Frauen, die sichtbar sind in Führung, in Politik, in der Wirtschaft. Und wenn wir da auch mal Baden-Württemberg anschauen, gibt es zwar im Land eine verbindliche Vorgabe, wo auch das Land direkt Einfluss nehmen kann bei Unternehmen, wo das Land beteiligt ist. Und wir wollen uns heute mal nicht auf die Politik verstärken, sondern tatsächlich auf die Wirtschaftsunternehmen, auf die vielen Unternehmen, die aber in Baden-Württemberg ja tätig sind. Das sind die Mittelständler und familiengeführten Unternehmen. Gibt es keine konkrete Regelung von Quoten, von Frauenquoten. Aber trotzdem hat es einen Einfluss, wie viele Frauen in Führung, ob Frauen in Führungspositionen sind, wie weit ist es eine Vorbildfunktion. In den Führungsetagen werden Entscheidungen getroffen zur Flexibilität, zu Karrieren, zu Gehältern oft, wenn nicht der Tarifvertrag vielleicht da ist. Deswegen die konkrete Frage, welche Möglichkeiten hat das Land, um trotzdem mehr Frauen in Führungspositionen vielleicht, also nicht direkt zu bringen, sondern zu unterstützen? Und wie könnte das praktisch umgesetzt werden? Wenn wir anfangen bei Mario, genau. Wenn du einmal deine Einschätzung abgibst oder deine Meinung.
Ich glaube, die Lösung von diesem Problem ist nicht, dass wir verbindliche Rahmen setzen, also durch Gesetze, durch Frauenquote oder so, sondern dass wir da anfangen, wo das Problem eigentlich anfängt, sage ich mal, dass wir darüber reden, welche Vorbildfunktionen gibt es in der Politik. Wir hatten vorher auch das Thema darüber gesprochen, zum Beispiel, wie können wir in der Bildung damit umgehen, dass wir da bereits in der Bildungspolitik Rollenbilder vermitteln, die modern sind und dem angepasst sind. Das bedeutet eine Förderung von zum Beispiel modernen Rollenbildern in dem Sinne, dass jetzt habe ich den Faden verloren komplett gerade. dass Rollenbilder vermittelt werden in der Bildung, wo Mann und Frau nicht auf einen Beruf reduziert werden, sondern insbesondere durch Praktika da Einblicke gehalten, die vielleicht eher Frauenberufe als Mann sind oder andersrum.
Okay, vielen Dank. Ich gebe mal weiter. Paul, was ist...
Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Frage gerade nicht mitgekriegt, deswegen...
Abgelenkt, einmal gar kein Thema. Wir warten mal ganz kurz. Müssen wir ganz kurz was... Ah, okay. Genau, also Anja, bitte nimm gerne Platz. Kurz. Und dann machen wir kurz eine andere Runde, bis du dran kommst. Also die Frage konkret, wie kriegen wir mehr Frauen in Führungspositionen in Baden-Württemberg, um eben auch die Rollenbilder, was angesprochen werden, vielleicht zu verändern, welche Möglichkeiten gibt es hier, um mehr Frauen in Führung zu bekommen?
Ich habe es gerade schon angesprochen, oder es wurde angesprochen, nicht ich habe es angesprochen, sondern es, diese Vorbildfunktion, die in der Politik meiner Meinung nach auch ganz arg wichtig ist, nämlich, und das ist eine Frage, die entscheiden Parteien, zum Beispiel, wie stellen sie ihre Listen auf für die Landtagswahl? Die SPD hat sich, wie auch andere Parteien zugegebenermaßen, dafür entschieden, die Liste paritätisch zu besetzen, 50-50, nicht nur was die Erstkandidierenden, sondern auch was die Zweitkandidierenden angeht. Und dann ist es meiner Meinung nach auch entscheidend, dass man in den Schulen so ein bisschen wegkommt von einem klassischen Rollenbild. Gerade es gibt ja Förderung im MINT-Bereich zum Beispiel, wo man versucht, über Boys' Day und Girls' Day verschiedene Berufsbilder, die jetzt bei den Geschlechtern eher unterrepräsentiert sind, zu fördern. Weil, also ich kenne das zum Beispiel aus der Pflege oder aus der Arbeit mit KollegInnen in der Pflege oder auch in der Medizin, wie die ja sehr weiblich ist, die wünschen sich eigentlich einen guten Mix und das ist in der Regel auch gut fürs Team.
Okay, Dankeschön. Wenn wir weitermachen, ich gehe einmal hier rüber zu Anna. Was sind deine vielleicht konkreten Sachen auch Frauen in Führung und was können wir da tun? Weil manchmal, ein Anwurf in der Bildung, die sind sehr gut ausgebildet und irgendwann kommen sie eben nicht hoch. Also was sind die Ansätze?
Also das Problem ist ja wirklich nicht neu und das ist sehr bekannt und deswegen freut mich das so sehr, dass das Land Baden-Württemberg im Oktober die Gleichstellungsstrategie vorgestellt hat. Sich da Zeit genommen hat, ist ein langer Bericht, könnt ihr auf der Website vom Sozialministerium lesen. Das sind 155 Maßnahmen, konkret beschrieben, was wir machen können, weil das Problem ist bekannt und das ist nicht neu. Und es gibt verschiedene Leitbilder und verschiedene Themenbereiche und für jeden sind konkrete Maßnahmen benannt. Und jetzt, also es ist im Oktober vorgestellt, jetzt fließt das langsam so raus. Deswegen ist es wichtig, dass das in der nächsten Legislatur wirklich auch umgesetzt wird und verfolgt wird und dass man nicht nur ein Papier geschrieben hat, sondern da jetzt auch wirklich auch finanzielle Mittel dahinter bringt. Das wird jetzt verhandelt werden. Und was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, ist die Kontaktstelle für Frau und Beruf. Das ist vom Land gefördert. Und da finde ich wichtig, dass die machen nicht nur Beratung, sondern auch Mentoren im Programm.
Ja. Vielen Dank, Anna. Dankeschön. Daniel, wo siehst du den Ansatz?
Also die Zielvorstellung ist richtig. Ich glaube, das wissen wir alle, dass divers aufgestellte Teams die besseren Teams sind. Ich tue mir das ein bisschen schwer, quasi staatlichen Dirigismus in die Unternehmen rein zu tätigen. Das ist am Ende eine Hoheitsentscheidung auch der Unternehmen selber. Da würde ich jetzt als Politik ungern zu stark eingreifen und irgendwelche Quoten oder dergleichen vorschreiben. Ich denke, Wettbewerb, Leistung muss da einfach die Maßgabe letztlich sein, was Politik dennoch tun kann, ist die Rahmenbedingungen richtig setzen. Da haben wir vorhin schon sehr viel drüber gesprochen, dass es eben Frauen ermöglicht wird, in Führungspositionen aufzusteigen, in dem eben Bildung, Betreuung und Co. entsprechend gut abgedeckt sind. Anderes Beispiel, ich glaube, da hat es ganz viel mit kulturellem Wandel, Mindset zu tun. Wir haben es jetzt letztes Jahr geschafft, bei uns im Vorstandsteam der CDU Tettnang zum Beispiel von meinem 19-köpfigen Vorstandsteam mehr Frauen als Männer aufzustellen. Also ich glaube, da ist auch jeder so ein bisschen selber gefragt und am Ende sind es ja auch individuelle Entscheidungen und Lebenswege.
Dankeschön an dieser Stelle. Dann einmal Tim. Ne?
Ja, also eine der anderen Parteien, die der Paul gerade vorhin genannt hat, die Listen paritätisch besetzen. Wir schicken ja tatsächlich auch ein weibliches Spitzentrio in den Landtagswahlwettkampf bei den Linken. Muss ich sagen, ich habe selber persönlich bisher eher positive Erfahrungen mit Quotierung oder mit paritätisch besetzten Stellen gemacht, weil es ist nun mal so, in einem System, was Frauen kategorisch ausschließt, muss man da effektiv entgegenwirken und kann das nicht der Wirtschaft überlassen, sagen, ja, das werden die schon irgendwie hinkriegen. Und deshalb finde ich eine Quotierung auf jeden Fall nicht falsch. Die muss nicht mit dem Vorschlaghammer durchgesetzt werden. Das wird ja immer ganz gern gemalt, dieses Bild. Aber sie ist auf jeden Fall ein Mittel, denn die Realität, die da vorgelebt wird, schafft dann auch für nachkommende Generationen
eine neue Realität, an der sie sich orientieren. Was ebenso Realität schafft, ist Sprache. Da sollten wir uns in der Politik auch mal ganz klar an die eigene Nase fassen. Wenn
vielen
man
Dank
manchen
für
Parteien
Tim,
zuhört.
Dank für, genau, vielen Dank für deinen abschließenden Satz da dazu. Und Anja, ich hoffe, es geht soweit. Was ja. ist noch dein?
Also für uns ist natürlich auch ganz klar, das Ganze muss auf eine gewisse Weise natürlich entstehen. Es ist bei mir quasi so, ich beschäftige mich in meiner Promotion mit dem Thema Erwartungshaltung der Politik vor dem Hintergrund, wie wir es schaffen, Politik, also vor allem auch die Parlamente, vielfältiger zu gestalten mit verschiedenen sozialen Gruppen. Und gerade in dem Kontext sehe ich eben diese Quotierungen nicht für die richtigen Weg, sondern wir müssen es schaffen, als Gesamtgesellschaft diese Erwartungshaltung, die unterschiedlich sind, an verschiedene soziale Gruppen zu überwinden. Und wir müssen im Endeffekt eine Chancengerechtigkeit schaffen im System. Und da hilft letztendlich einfach nur die Bildung. Wir müssen es quasi schaffen, dass junge Menschen in ihrer Sozialisation nicht damit aufwachsen, dass Frauen etwas schlechter können als Männer, sondern dass wir alle individuell Menschen sind und jeder kann individuell etwas gut oder schlecht. Und genau da müssen wir hinkommen, dann hätten wir auch eine Leistungsgerechtigkeit.
Vielen Dank für die Einschätzung von eurer Seite. Und das war so der zweite Themenblock mit Gleichberechtigung, wo wir uns auf die zwei Fragen konzentriert haben. Wir müssen uns einschränken. Deswegen kommen wir jetzt auch in den dritten Block, Petra. Und genau. Du startest mit dem Thema Kultur.
Genau, dritter Themenblock Kultur. Und weil es so wichtig ist, greifen wir nochmal das Thema Demokratie auf. Wir sitzen heute, wir stehen im Kapuziner, einem Ort der Kultur, der Begegnung, der kulturellen Teilhabe und des demokratischen Dialogs. Der Fabian hat es am Anfang gesagt. Stellt euch vor, in 5 Jahren sind wir wieder hier, es ist wieder Landtagswahlkampf und dann wollen wir aber zurückschauen und wir fragen euch, welche Rolle spielen denn solche Zentren dann im Land? Mich interessiert, was ihr da für eine Vision habt und wo seht ihr, kann das Land da konkrete Unterstützung leisten? Und wir fangen an bei der Anna. Okay, jeweils eine Minute und dann gehen wir so rum.
Also diese soziokulturellen Zentren sind total wichtig und das Kapuziner hat einen langen, beschwerlichen Weg hinter sich, dass es geworden ist. Hat er auch Unterstützung bekommen von dem einen oder anderen und das ist total wichtig. Und solche Begegnungsorte brauchen wir dringend und die kommt aus der Bürgerschaft heraus. Das Kapuziner ist auch und das müssen wir fordern. Wir müssen die Bürgerschaft aktivieren und dann ermöglichen als Staat. Das Problem an den soziokulturellen Zentren ist, dass das so eine besagte Freiwilligkeitsaufgabe ist. Und die kommen jetzt ganz hart unter Beschuss. Der Landeshaushalt ist auch nicht so gut und darum ist es so wichtig, diesen Kulturbegriff und diese kulturellen Zentren zu stärken und wirklich zu verteidigen, weil das wird ein ganz schwieriger Verteidigungskampf und da ist der Kulturbegriff, dass Kultur flächendeckend aus der Bürgerschaft entsteht, total wichtig und nicht nur irgendwie in der Staatsoper, das ist auch Kultur oder im
Zeit ist um. Hier geht's weiter. Ein flammendes Plädoyer.
Also ich schätze mal, in 5 Jahren wird dann Antti Rommelsbacher als Landtagsabgeordnete hier stehen und nicht ich und Ihnen die Frage beantworten. Ich denke, uns als CDU ist auf jeden Fall wichtig, dass es eine Vielfalt an Kultur in Baden-Württemberg gibt. Also ich sage mal, von Blasmusik bis Oper, das ist ja wirklich alles sehr breit gefächert. Und wie es gerade gesagt wurde, hat das meines Erachtens nach auch sehr viel mit Ehrenamt zu tun, mit dem Engagement vor Ort. Gleichzeitig musste aber auch nicht immer das Land ran. Es passiert ja auch wirklich viel an Förderung in den Gemeinderäten, kommunal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Tettnang denke, das KIT-Kino.
Die Verteilungskämpfe sind auch groß.
Natürlich, die haben wir überall auf allen Ebenen, aber drum ist, glaube ich, wichtig, dass wir auch zusammenarbeiten und quasi nicht alles irgendwo an einer Stelle nur abladen, sondern dass auch die Kommunen schauen, was können wir machen. So der angesprochen, die Freiwilligkeitsleistungen im Zuge der Haushaltskonsolidierung dürfen nicht unter den Sparhammer fallen. Das ist eine ganz wichtige Leistung. Aber ich möchte nur sagen, eine Breitenförderung ist wichtig, auch in Musikschulen.
Zeit. Schulen beginnt. Genau. Ja. Dankeschön.
Genau.
Ja, ich würde sagen, bis jetzt sind wir uns alle einig, dass solche Zentren wie hier etwas sehr Wichtiges sind. Wir erleben es selber immer wieder auch in der eigenen Partei, die ja jetzt aufgrund ihrer Zusammensetzung auch teilweise auf sowas angewiesen ist, dass vor allem konsumfreie Räume wichtig sind, damit sich Menschen treffen. Das heißt, dass wir nicht nur als soziale Zentren irgendwelche Bars haben, in die man reingehen muss und dann Geld ausgeben, sondern dass es Räume gibt, in denen man einfach kommen kann, die nicht primär erstmal davon abhängen, da muss ich etwas käuflich erwerben. Das ist schon mal das eine ganz Wichtige, dass natürlich dann solche Orte sich irgendwie auch finanzieren müssen. Das ist dann sehr stark spendenabhängig und deshalb müssen wir definitiv aufhören, diese ganzen sozialen Projekte, die es hier mannigfaltig gibt, immer wieder wegzukürzen, immer mehr einzukürzen. Das die ganze soziale Struktur, die wir in Baden-Württemberg haben, steht es die letzten Jahre immer mehr unter Beschuss, weil wir das Gefühl haben, wir müssen da auf jeden Fall was kürzen.
Die Zeit ist. Dankeschön. Jetzt geht es auf dieser Seite weiter.
Also ich finde auch, dass solche Zentren wie dieses hier extrem wichtig sind. Und wir haben es vorhin schon gehört, es ist eine freiwillige Aufgabe der Kommunen. Und im Endeffekt brauchen sie die finanziellen Mittel, um das zu tun. Jetzt müssen wir uns fragen, warum haben denn aktuell die Kommunen nicht die finanziellen Mittel? Und dann sehen wir, dass über 90% der Kommunen in Baden-Württemberg aktuell keinen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können. Und das größte Problem ist, dass Aufgaben vom Bund und auch vom Land nach unten geschoben wurden, wie die Ganztagsbetreuung, wie die Asylbewerberunterkünfte. Und da muss ganz klar sein, wer bestellt, der muss auch bezahlen. Wer sonst fehlt den Kommunen das Geld, dass sie dann zum Beispiel in solche sozialen Projekte stecken, wie das hier oder zum Beispiel auch Themen wie die solidarische Gemeinde. Und das muss dann eben auch möglich sein, dass sich Kommunen dafür bewusst entscheiden können.
Dankeschön.
Wir haben es jetzt sehr oft gehört, solche Orte, solche kulturellen Orte sind wichtig als Begegnungsstätte, auch im Sinne der Gesellschaft. Und wir als Volt gehen hier vielleicht einen Schritt, der sich erstmal drastisch anhört, aber wir wollen gewerblichen Leerstand verpflichtend melden lassen, also die Gewerbe sind verpflichtet, diese Leerstände zu melden. Sobald es über einen längeren Zeitraum als 6 Monate dieses Gewerbe leer steht, sind diese Einrichtungen auch für einen begrenzten Zeitraum zum Selbstkostenpreis für genau solche Einrichtungen für einen Zeitraum von 6 Monaten auch wieder verfügbar. Einfach in dem Sinne, dass wir Orte schaffen, ganz gezielt fördern und wenn wir uns alle ehrlich sind, gewerblicher Leerstand in einer Kommune ist erstmal nicht schön. Zum anderen, wir wollen solche kulturellen Einrichtungen, wir wollen sie fördern und zum anderen, auch für das Gewerbe entsteht ein Nutzen, weil das Objekt wird bewohnt, gepflegt und man kriegt so ein bisschen Geld zum Selbstkostenpreis.
Vielen Dank. Noch die letzte Einschätzung.
Es ist ja so, dass in Zeiten knapper Kassen eigentlich in der Regel als allererstes die Kultur unter den Hammer kommt. Das ist leider eine Entwicklung, die kennen wir alle, glaube ich, aus der Politik. Jetzt hat Baden-Württemberg aber nicht wirklich knappe Kassen, muss man fairerweise sagen. Das Land verzeichnet Überschüsse. Wir haben in unserem Programm stehen freien Eintritt in Landesmuseen. Das ist eine relativ einfach umzusetzende, konkrete Maßnahme. Wir haben einen Kulturpass bei uns stehen. Wir haben Breitenkultur, wie hier zum Beispiel erwähnt, aber auch mehr Mittel für Musikschulen, um da vielleicht auch soziale Blasen ein bisschen aufbrechen zu können. Wir haben Nachtleben drinstehen und ein Punkt, den ich eigentlich ganz cool finde, weil ich früher sehr viel beim DLRG auch war, dass wir eine Standortgarantie für Schwimmhallen haben, dass Kinder ein Recht darauf haben, schwimmen zu lernen. Das ist nicht nur soziokulturell wichtig, sondern es ist auch wichtig, dass der Gesundheitsschutz der Kinder gewahrt wird.
Vielen Dank. Danke. Da wünsche ich euch ein breites Kreuz, wenn es um dieses Thema geht, denn wir haben ja gehört, das Thema Freiwilligkeitsleistung und auch Konnexität, da gibt es einiges zu tun und das sind wichtige Themen und Sie haben es ja, oder ihr habt es alle gesagt, solche Orte brauchen wir auch zukünftig.
Genau, dann würden wir jetzt heute auch mit dem letzten Thema, mit der letzten Frage einschließen und zwar auch so Zentren wie hier oder Nachbarschaftshilfe, Quartiersinitiativen, haben wir gerade schon gehört, Begegnungsprojekte. Hier übernehmen die Menschen vor Ort im Ehrenamt oft die Aufgaben und das oft mit hohem persönlichen Einsatz. Und gleichzeitig hören wir aus der Praxis immer wieder, Ehrenamt braucht gewisse Strukturen, Ehrenamt braucht Koordination, man braucht verlässliche Ansprechpartner Und es braucht auch passende rechtliche oder organisatorische Rahmenbedingungen und nicht nur die Projektforderung, was auch wichtig ist. Deswegen einmal erstmal so ins Publikum die Frage rein, wenn ihr mal die Hand hebt, wir von hier oben können es ein bisschen sehen, aber kurz mal die Hand heben, wer von euch ist denn alles ehrenamtlich aktiv? Okay, also ziemlich großer Teil, genau, andersrum wäre es fast einfacher gewesen dann auch mit der Frage. Und da für alle, die ehrenamtlich aktiv sind, würden wir erstmal an euch auch die Frage stellen, wenn ihr das auch, weil es mit dem Handheben für uns hier oben zumindest ein bisschen schwierig ist, die drei Themen, was sind für euch die größten Herausforderungen im Ehrenamt, was ihr habt? Ist es die viel Bürokratie und die rechtlichen Vorgaben? Einmal, also ich nenne die drei Punkte und dann gehen wir nochmal durch. Ist es die fehlende hauptamtliche Unterstützung? Oder ist es, wo wir gerade schon ein bisschen was gehört haben, die unsichere und kurzfristige Finanzierung? Also was sind eure Herausforderungen im Ehrenamt, die ihr habt? Was die erste Thema, Bürokratie und rechtliche Vorgaben? Ja. Bisschen. Das zweite ist die fehlende hauptamtliche Unterstützung. Auch noch verhalten. Und das dritte Punkt war die unsichere kurzfristige Finanzierung. Okay, also vielen Dank von eurer Seite. Das zeigt die ehrenamtlichen Menschen, die hier aktiv sind. Für die ist die Finanzierung auf jeden Fall das Thema. Und deswegen jetzt auch nochmal an euch die Frage, was würdet ihr auf Landesebene konkret verändern, dass so ein ehrenamtliches Engagement wie hier oder insgesamt für die Menschen, die auch hier sind, verlässlich unterstützt wird? Was würdet ihr tun? Ich würde einmal anfangen mit Anja. Was sind so die Ansätze auf Landesebene?
Ich würde tatsächlich als allererstes das ganze Thema Ganztagsbetreuung angehen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrus, aber ich war jetzt die letzten Wochen unter anderem beim EVR, ich war bei den Razorbacks und da haben wir mit anderen Vereinen geredet und im Endeffekt, diese Vereine werden aktuell kaputt dadurch gemacht, dass die Ganztagsbetreuung sie nicht konkret mit einschließt. Und die rechnen aktuell damit, dass sie die nächsten Jahre massiv an Nachwuchs verlieren werden. Und wenn kein Nachwuchs kommt, gibt es auch keine Menschen, die sich ehrenamtlich mehr engagieren können. Das heißt, wir müssen die Ganztagsbetreuung mit den Vereinen zusammenbringen, um wirklich langfristig das Ehrenamt noch halten und stärken zu können. Dann haben wir quasi, ich habe es ja gerade schon gesagt, Konnexitätsprinzip. Wir müssen finanzielle Spielräume in den Kommunen schaffen, damit wir das Ganze auch an die Vereine auch weitergeben können. Ich kann es aus meiner Perspektive sagen, ich bin Gemeinderätin in Schlier, da sieht es finanziell nicht so gut aus, aber was wir immer gesagt haben ist, wir sparen nicht bei unseren Vereinen, weil da ist wirklich das Herz unserer Gemeinde drin und so muss man das auch sehen.
Vielen Dank. Mach gerne weiter, Mario. Danke.
Ein zentraler Aspekt bei uns ist das Thema der Bürgerhaushalte. Das bedeutet ganz konkret, zum Beispiel in Stuttgart funktioniert das, die Gemeinde stellt einen gewissen Geldbetrag zur Verfügung, wo sich dann Initiativen, Vereine, auf diese Geldbeträge bewerben können und in einem Auswahlverfahren dann auch diese Beträge zugewiesen bekommen. Das stärkt zum einen diesen Aspekt der Finanzierung und zum anderen aber mindestens genauso wichtig, diese ganz konkrete Teilhabe an Politik, Demokratisierung. Und dieses Prinzip dieser Bürgerhaushalte wollen wir ganz gezielt ausbauen, das vielleicht auch in Ravensburg zur Verfügung steht.
Also ich denke schon, dass das Feld der Entbürokratisierung da sehr wichtig ist. Förderanträge können extrem kompliziert sein, gerade für Vereine, die vielleicht kein Hauptamt haben. Auf der anderen Seite darf Förderung aber nicht mit der Gießkanne ausgebracht werden, sondern muss gezielt und vor allem langfristig planbar für die Akteure sein. Ich wünsche mir eigentlich auch noch eine stärkere Ehrenamtskarte. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wie der Staat da viel zurückgeben kann für viel Engagement. Was man mir immer wieder berichtet von Vereinen, ist das Problem der Haftpflichtversicherung, zum Beispiel für Veranstaltungen. Da könnte der Staat auch über seine Banken Förderung übernehmen oder diese Haftpflicht entsprechend anbieten, um das zu stärken. Und dann ist es ganz klar so, dass das Hauptamt für eine Kommune leistbar sein muss. Ja? Die kommunalen Haushalte müssen das abbilden können. Und klar, es mag eine Freiwilligkeitsleistung sein, aber letztendlich, es wurde schon erwähnt, es ist das Herz des sozialen Zusammenhalts in den Gemeinden. Und das heißt, die kommunalen Haushalte müssen entlastet werden.
Danke. Wenn wir einmal die Runde machen, Tim, wenn du weitermachst.
Dem Ehrenamt ein Hauptamt an der Seite stehen muss, was es unterstützt und was es vor allem auch mit Aufgaben entlastet, die einfach gemacht werden müssen, aber für ehrenamtliche Menschen dann sie doch in der eigentlichen ehrenamtlichen Tätigkeit behindern. Das wäre ein großer Punkt, wo wir auf jeden Fall ansetzen wollen würden. Dann muss natürlich auch die Finanzierung angegangen werden, denn also ich habe es hier zum Beispiel, wir haben ja hier so einen tollen Podcast aufgezeichnet, um mal ein bisschen Werbung auch für das, was Kapuziner sonst noch so macht, zu machen, und danach haben wir uns unterhalten und da war zum Beispiel ein Thema, dass die Kontinuität, dass die Finanzierung, dass man da jedes Jahr wieder neu gucken muss, kriegen wir es jetzt wieder, und das ist auch bei ganz vielen anderen Sachen, zum Beispiel bei Frauenhäusern, wo wir zu Besuch waren, ist das immer ein Problem, dass jedes Jahr aufs Neue um Finanzierung gekämpft werden muss. Da muss auf jeden Fall eine Verlässlichkeit rein. Und zum anderen ist es so, Zeit.
Ja, teilweise hat die Landesregierung schon richtig viel gemacht. Wenn wir jetzt an Einsatzkräfte wie Feuerwehr, THW und Co. denken, dass da eben der Versicherungsschutz bei Einsätzen übernommen wurde, falls da etwas passiert. Wir wollen aber weitergehen und das Thema zur Chefsache machen. Das heißt, das Ehrenamt auch wirklich bei einem Landesminister dann ganz konkret verorten. Entbürokratisierung ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Stellen Sie sich die Fasnet vor, die war ja jetzt erst jüngst. Wenn wir hier beispielsweise Anträge oder Ähnliches von Vereinen haben, die letztlich gleichbleibend sind, dass man hier Prozesse einfach auch verkürzt und nicht jedes Mal diese Bürokratiemaschinerie durchlaufen muss. Dann möchte ich auch wirklich auch nochmal darauf abheben, dass wir kommunal vor Ort viel machen können. Wenn ich jetzt bei mir an Gemeinderat denke oder an das Heimatfest bei uns und Kinderfest, das Montfortfest, hier priorisieren wir ganz klar auf der Festwiese Vereine, die bewirten dürfen, und holen eben keine Gewerbetreibenden sozusagen rein, die das geschäftlich machen. Ansonsten, Ehrenamtskarte ist ja in ein paar Modellregionen bereits vorhanden, sind wir auch dafür, das noch auszubauen.
Ich denke, wir müssen uns das nochmal genau angucken, die gesetzliche Regelung von der Projektfinanzierung in die Regelfinanzierung. Ich war zum Beispiel im Spatzennest in Tettnang, die sind seit 15 Jahren ehrenamtlich organisiert, ein Familienzentrum. Die übernehmen aber ganz viele wichtige soziale Aufgaben. Das gibt's ganz vielfältig. Und die kämpfen auch jedes Jahr. Es macht ein ehrenamtlicher Vorstand, die verzweifeln an den Förderanträgen. Aber die Kommune braucht ja dieses Familienzentrum als soziale Anlaufstelle. Und da werden die Verantwortlichkeiten zwischen Land und Kommune immer hin und her geschoben. Das könnte man jetzt zum einen über eine bessere kommunale Ausstattung machen, weil Vereinsförderung ist auch eine freiwillige Aufgabe. Und das ist auch gerade wirklich schwierig. Und da müssen wir gut hingucken, wann wir in die Regelfinanzierung gehen. Und zur Ehrenamtskarte möchte ich noch mal sagen, das war im Kreistag Ravensburg eine Mehrheitsentscheidung gegen die Ehrenamtskarte, und die Grünen haben dafür und die SPD haben Stopp. Dafür gestimmt.
Danke, Anna.
Dankeschön. Okay. Wir haben jetzt viel gehört, es war ein Ritt durch die Themen, ein Sprint, ein sportlicher. Wir konnten vieles nur anreißen. Ich kann nochmal sagen, wer mehr über die Einzelnen wissen will, kann nochmal den Podcast hören. Da ist immer über eine Stunde, wird da mit jedem und jeder gesprochen. Wir haben aber jetzt noch eine letzte Runde im Stehen. Wir haben angefangen mit einer Frage an euch als Person, wie ihr ehrenamtlich ins Ehrenamt gekommen seid. Und noch eine letzte Runde, und da ist meine Frage: wer ist euer Vorbild und warum? Wieder 60 Sekunden, und wir machen Ping-Pong, fangen hier an und gehen dann nach außen. Bitteschön.
Vorbild. Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden im Kleinen und im Großen. Also das habe ich auch in diesem Podcast gesagt. Ich bin tatsächlich in einer relativ konservativen Familie aufgewachsen. Also gerade meine Großmütter und Großeltern generell, ich habe es vorhin schon erwähnt, mein Vater ist seit 40 Jahren Mitglied in der CDU. Wir haben uns wahnsinnig oft die Köpfe eingeschlagen am Mittagstisch. Und ich war da am Anfang alleine mit meiner Meinung. Irgendwann ist mir meine Mutter beigesprungen. Und eigentlich habe ich das immer super genossen, ja, diesen politischen Schlagabtausch, das hat mich wachsen lassen, man hat Positionen ausgetauscht und auch wenn mein Vater vielleicht in vielerlei Hinsicht eine andere politische Meinung hat als ich, hat er mir doch beigebracht, wie man miteinander kommuniziert und dass vielleicht der andere auch recht haben könnte, auch wenn es bei der CDU selten ist.
Danke. Hier die politische, die familiäre Prägung. Anna.
Elisabeth Selbert, eine Mutter des Grundgesetzes, die sich ihr ganzes Leben für Gleichstellung eingesetzt hat, die in Landtagen dann dafür gekämpft, also erstmal, dass Gleichberechtigung von Mann und Frau ins Grundgesetz kommt. Es waren 4 Frauen beteiligt und die dann ihr ganzes Leben für Gleichstellung in verschiedenen Parlamenten, in ihrer Partei und immer viele Jahre dafür gekämpft haben, aber sie hat es ja nicht alleine gemacht und wir stehen auf diesen Schultern dieser starken Frauen, dass wir jetzt also der Gleichberechtigung etwas näher gekommen werden, die gerade angegriffen wird und wir müssen zusammenstehen, um das zu verteidigen und die Frauen haben gekämpft für uns und wir müssen jetzt weiterkämpfen.
Dankeschön. Jetzt geht's hier weiter.
Ich glaube, ganz persönliches Vorbild ist meine Mutter. In dem Sinne, wir haben es oft darüber gesprochen, über Frauenbilder. Und meine Mutter hat damals ihren Job, war ein guter Job, sag ich mal, aufgegeben, um für die Kindererziehung da zu sein. Und hat die Aufgabe der Hausaufgabenbetreuung übernommen. Hat die Aufgabe übernommen, mich auch in meinem Lebensweg immer weiter zu begleiten. Und insbesondere auch in der Schule dann genau vielleicht Schwachstellen vom Bildungssystem vielleicht auch dann zu Hause zu covern. Und dabei hat sie halt ihre teilweise finanzielle Unabhängigkeit aufgegeben. Und ich finde, dass ich jetzt hier stehen kann und hier mit euch diskutieren kann, dass sie zum großen Teil auch da und dass meine Mutter mich das unterstützt hat.
Mhm. Dankeschön. Daniel.
Letztlich gar nicht so einfach zu beantworten, sind auch mehrere Vorbilder, aber wenn ich jetzt eins rausgreifen müsste, sind es meine Großeltern bzw. mein Großvater, weil die aus der DDR damals geflohen sind, in diesem Unrechtsstaat keine Zukunft gesehen haben und im gleichen Alter, wie ich jetzt bin, mit einem Kind quasi ja, noch rechtzeitig vor dem Mauerbau den Weg hierher geschafft haben und letztlich mit 2 Tragetaschen hier angekommen sind, mit sonst nichts und wirklich sich aus nichts sehr viel aufgebaut haben und meiner kompletten Familie, meinen Geschwistern, mir, meinen Eltern auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Zukunft ermöglicht hat.
Danke, auch wieder familiär. Anja?
Also mir schließt sich so ein bisschen der Kreis. Tatsächlich ist mein Vorbild auch mein Großvater, also von vorhin. Vor allem von dem Hintergrund, dass mein Großvater ein total positives Menschenbild hatte. Also er hat quasi Menschen nicht danach bewertet, wie viel sie hatten oder woher sie kamen, sondern er hat sie immer danach bewertet, wie sie waren als Mensch. Und er hat sich auch ganz, ganz viel für die Gemeinschaft eingebracht bei uns in der Gemeinde. Er hat ganz, ganz viel gemacht und das wurde mir ganz positiv vorgelebt. Und er hat mir auch zum Beispiel beigebracht, dass Belesenheit oder Intelligenz oder sonst irgendwas nichts damit zu tun hat, woher man kommt oder welche Schule man besucht hat, sondern dass man sich weiterbilden kann und als Mensch auch weiterentwickeln kann, dass man Bücher lesen kann, dass man ins Gespräch kommen kann mit verschiedenen Menschen und dadurch auch als Mensch persönlich weiterkommt.
Dankeschön. Und jetzt noch für dich.
Ich schließe mich dem Chor an. Auch bei mir sind es die Verwandten, genauer gesagt meine Eltern. Es sind wohl immer die Menschen, die uns am nächsten stehen, die uns auch am größten beeinflussen. Es gibt zwar immer wieder so kleinere Sachen von außen, die man mitnimmt, aber im Endeffekt waren es doch meine Eltern in ihrer Gesamtheit, also als Mama und als Papa, die mich geprägt haben in dem, wie sie zusammen sind, in dem, wie sie miteinander sind, in dem, wie sie mit mir waren. Dass sie mir beigebracht haben, dass man nicht, dass man gesellschaftlich, wir alle davon abhängig sind, dass wir uns gegenseitig unter die Arme greifen und nicht immer mit ausgefahrenem Ellenbogen durchs Leben laufen. Und dass sie mir beigebracht haben, dass man, wenn man was möchte, was machen möchte, dass man dann sich, ja, wenn man, dass man alles schaffen kann, was man möchte, wenn man sich anstrengt. Deshalb bin ich jetzt unter anderem auch hier, weil Ich könnte auch jetzt irgendwo ganz normal irgendwo sitzen und mir sagen, ist mir alles scheißegal, aber durch die habe ich gelernt, dass Einbringen immer uns weiterbringt.
Danke schön. Vielen Dank. Danke nochmal am Ende für diesen Einblick ins Persönliche. Wir sind am Schluss unserer Veranstaltung. Es bleibt mir noch der Dank. Der Dank an euch alle, dass ihr gekommen seid, denn Demokratie braucht Meinungsbildung, Demokratie braucht Wählen. Vielen Dank. Danke an euch, an die Kandidatinnen und Kandidaten fürs Rede und Antwort stehen, dafür, dass ihr euch einsetzt und dass ihr uns in Stuttgart im Landtag vertreten möchtet. Und an die Technik, ans Catering, an das Vorbereitungsteam und an das Kapuziner, dass wir heute hier sein dürfen. Ich möchte euch alle mit einer Frage nach Hause schicken. Studien zeigen, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen dem Optimismus zur eigenen Zukunft und dem zur Zukunft unserer Gesellschaft. Das ist jetzt in der Sinus-Studie wieder die Schlagzeile gewesen, die gerade diese Woche veröffentlicht worden ist. Aber das sind ja junge Menschen, die da befragt worden sind, aber das zeigen auch andere Studien, beispielsweise die Körperstudie vom letzten Jahr. Und ich möchte euch mit der Frage nach Hause schicken, wie können wir alle dazu beitragen, dass sich der Optimismus bezüglich der gesellschaftlichen Zukunft dem der eigenen Zukunft annähert. Ich glaube, das hat schon was auch mit einem Narrativ zu tun und dieses Narrativ können wir alle verändern. Und mit dieser Frage wünsche ich euch allen einen guten Nachhauseweg.